Es ist mir eine besondere Freude, heute den Schwerpunktmonat Neurologie mit dem Themenbereich Multiple Sklerose fortzusetzen. Mein Name ist Thomas Berger, ich bin Leiter der Universitätsklinik für Neurologie und, damit Sie auch verstehen, warum der zweite Teil dabei steht, des im Jahr 2022 neu gegründeten Zentrums für Clinical Neurosciences and Mental Health und zusammen mit der Frau Professor Kornick, die ich extra erwähnen möchte, weil wir beide eben vor Ort sind, und drei weiteren Kolleginnen und Kollegen aus Innsbruck, die Frau Dr. Di Pauli, sowie auch aus Wien, der Professor Rommer und der Professor Pstee, werden wir Sie in einer bisschen einer Tour de Force durch verschiedenste Aspekte der Multiplen Sklerose führen. Nachdem das Ganze tatsächlich keine Hybridveranstaltung ist, sondern ein Webinar, wir aber zumindest einen Teilnehmer hier dabei haben, sozusagen als Unterstützung uns beider Vortragender, möchte ich Sie bitten, dass Sie, wenn Sie Fragen haben, diese sehr gerne in den Chat stellen können, jederzeit. Und am Ende unserer Vorträge werden wir dann mit allen beteiligten Vortragenden versuchen, Ihre Fragen und Kommentare bestmöglich zu beantworten. Und damit ich also nicht allzu viel Zeit mit der Einladung verplempere, möchte ich gleich beginnen und habe meinen Titel so gewählt, Setup the Scene. Und das ist eigentlich nur dafür gedacht, Ihnen ein paar grundlegende Aspekte zur Multiplen Sklerose näher zu bringen. Und die werden dann in den weiteren Vorträgen natürlich detailliert werden, sei es das diagnostische Mantra, sei es das therapeutische Konzept und dann zwei spezielle, aber umso wichtigere Aspekte, nämlich die Multiple Sklerose bei Kindern und Jugendlichen, weil es da ja sehr wohl nicht nur vom Alter Unterschiede gibt, sondern auch insbesondere spezielle Aspekte. Und last but not least, aus immer noch aktuellen Anlass natürlich das Thema Multiple Sklerose, Impfungen und auch im Kontext natürlich der SARS-CoV-2-Epidemie bzw. den auch nachfolgenden Impfungen. Also Setup the Scene, beginnen möchte ich, muss ich mit meinen mit meinen Disclosures. Die sind natürlich eine Fülle, aber das läppert sich über die vielen Jahre zusammen. Tatsache ist, dass die keinen Einfluss auf die Inhalte meines heutigen Vortrags haben. Nun, wenn wir über Autoimmunerkrankungen des Nervensystems sprechen, gibt es natürlich zwei große Gruppen, um es einfach zu trennen. Das eine sind die Autoimmunerkrankungen des zentralen Nervensystems und demgegenüber stehen die Autoimmunerkrankungen des peripheren Nervensystems, die aber nicht Thema des heutigen Abends ist, sondern heutiges Thema ist eben Multiple Sklerose als sozusagen die bedeutendste und prominenteste Erkrankung aus den ZNS-Autoimmunerkrankungen. Die Multiple Sklerose, wie Sie ja sicherlich wissen, gehört ja nicht zu den Volkserkrankungen per se. Die Frage ist also, was ist jetzt das Besondere oder warum wird so viel Augenmerk auf diese Erkrankungsgruppe gelegt? Der Grund ist dafür, dass es die häufigste neurologische Erkrankung im jungen Erwachsenenalter mit dem potenziellen zukünftigen Risiko einer Behinderung darstellt. Und das manifestiert sich dadurch, dass üblicherweise der Erkrankungsbeginn eben zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr ist und nachdem, Gott sei Dank, im Vergleich zu früheren Dekaden die Multiple Sklerose ja keine Verkürzung der Lebenserwartung mit sich bringt, heißt es, dass dann ein 20-Jähriger, eine 20-Jährige eben mit der Diagnose die nächsten 60, 70 Jahre ihres Lebens verbringt und mit allen Konsequenzen, die damit verbunden sind. Wie schon gesagt, nicht eine Volkserkrankung, aber eben aufgrund dieses jugendlichen oder jung erwachsenen Manifestationsalter bedeutsam. In Österreich reden wir von etwa 14.000 Betroffenen und weltweit sind es etwa 2,5 Millionen. Ein interessanter und auch wesentlicher Aspekt ist, dass früher die Multiple Sklerose, und früher heißt jetzt ziemlich genau vor 100 Jahren, angesehen wurde als eine typische Erkrankung von Männern und es war ganz klar, dass also hauptsächlich eben Männer betroffen sind und deswegen der Augenmerk auch auf diese männlich dominierte Erkrankung gelegt wird. Tatsache ist, und es hat sich sehr schnell gewandelt, schon allein ungefähr in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, dass es zunehmend und weiter zunehmend zu The Woman's Disease in der Neurologie wird. Abgesehen natürlich von Erkrankungen wie Eklampsie und Präeklampsie, die natürlich nur bei Frauen vorkommen, aber die Multiple Sklerose zunehmend die Erkrankung von Frauen in der Neurologie darstellt. Und das hat dann natürlich auch die eine oder andere Konsequenz im sogenannten Healthcare Management der Patientinnen in allererster Linie, aber auch einen gewissen Imperativ, Gender-Based Medicine, und das inkludiert ja nicht nur die Diagnose, sondern auch vielleicht die Prognose und insbesondere therapeutische Aspekte am Modell der Multiplen Sklerose in weiterer Zukunft spezifisch auch mit Aspekten der Frau oder von Frauen anzugehen. Um also auch die Begrifflichkeiten für die weiteren Vorträge schon jetzt zu Beginn zu definieren. Im Grunde unterscheidet man zwei große klinische Phänotypen oder Verlaufstypen. Das eine sind die schubförmigen Verläufe und demgegenüber, also die schubförmigen, wie hier dargestellt in diesem treppenförmigen Grafik. Das heißt, es kommt zum Auftreten neurologischer Beschwerden, die dann komplett oder inkomplett sich wieder zurückbilden können und damit irgendwie das Paradoxon darstellen, dass es zwar eine chronische Erkrankung ist, aber nicht immer alle chronisch betroffen sind, was oft einmal Missverständnisse auch gegenüber beispielsweise Sozialversicherungsträgern darstellt. 90% aller Betroffenen haben einen Beginn eben mit einem schubförmigen Verlauf, und wenn 90% diesen haben, dann haben 10% einen anderen, und den nennt man den primär chronisch progredienten Verlauf, der zumindest ohne offensichtliche Krankheitsschübe einhergeht und charakterisiert ist, dass es zu einer stetigen, aber kontinuierlichen Verschlechterung von neurologischen Beschwerden, also eben progredient, kommt. Und diese primär chronisch progredienten und die sogenannten sekundär chronisch progredienten, die sich zumindest besteht das Risiko aus der schubförmigen MS nach einer gewissen Zeit, und das, die gewisse Zeit sind nicht Wochen oder Monate, sondern Jahre, entwickeln kann, die fasst man als sogenannte progrediente Multiple Sklerose Verlaufsformen zusammen. Auch jetzt nicht, um Sie mit einer akademischen oder abgehobenen Definition zu langweilen, sondern die ist pragmatisch und letztlich auch für die Betroffenen von großer Bedeutung, weil die auch den Betroffenen ermöglicht, in einer, sage ich jetzt einmal, sehr nachvollziehbaren und verständlichen, erhöhten Selbstbeobachtung zu vielleicht auch Beschwerden, die sie früher nicht einmal ignoriert hätten, dass da eine Definition des Krankheitsschubes essentiell ist und auf der anderen Seite, nachdem, und Sie werden es später hören, sowohl in der Diagnose als auch die Therapie, sich sehr stark um das Thema, tritt ein Schub auf, treten mehrere Schübe auf, treten viele Schübe auf, eben essentiell sind, um Therapieentscheidungen zu treffen. Und so gesehen ist das der entscheidende sozusagen Angelpunkt in der Bewertung der klinischen Krankheitsaktivität, zumindest in den frühen Erkrankungsstadien. Also, der Krankheitsschub ist eben das Auftreten neuer oder das Wiederauftreten bereits bestehender neurologischer Symptome, die zumindest 24 bis 48 Stunden anhalten müssen und gegenüber dem letzten Schub zumindest einen Abstand von 4 Wochen haben müssen. Und das unter Bedachtnahme, dass es auch andere Umstände gibt, insbesondere jene, die mit einer Erhöhung der Körpertemperatur einhergehen. Und das kann vieles sein, das kann, wenn es draußen heiß ist, wenn man in die heiße Badewanne springt, in die Sauna geht, bei Frauen zum Zeitpunkt der Monatsregel, aber auch aus anderen Umständen, die sozusagen einen sogenannten Pseudoschub verursachen können, der also ein Wiederauftreten Flammen von bestehenden, meistens für die Betroffenen schon gut bekannten Symptomen darstellt, aber die eben rein physikalisch bedingt sind und nicht inflammatorisch bedingt sind. Und die müssen eben genau aus den zwei genannten Gründen, die ich vorher gesagt habe, erheblich von einem tatsächlichen Schub abgegrenzt werden. Nun, wie ist der weitere Verlauf? Und da möchte ich Ihnen eine relativ einfache, aber doch, glaube ich, sehr wichtige, auch konzeptuell wichtige Grafik vorstellen. Und zwar, wir haben gesagt, es gibt den schubförmigen und den chronisch-progredienten Krankheitsverlauf, insbesondere eben den sekundär chronisch-progredienten Krankheitsverlauf. Und da zeigt sich bereits neben der ohnehin schon großen Vielfalt der neurologischen Symptome, die ein Betroffener, eine Betroffene haben können, zeigt sich auch die Heterogenität im Verlauf. Das heißt, wenn Sie diesen unteren Teil betrachten, das heißt, das sind jene Patientinnen und Patienten, die eben einen schubförmigen Verlauf haben und eine weitere sozusagen Meilenstein ihrer Beeinträchtigung erreichen könnten. Das ist dargestellt als sogenannter EDSS. Das ist eine Behinderungsskala, die im Grunde genommen eine Art Übersetzung des neurologischen Untersuchungsbefundes darstellt. Also das heißt, wenn jemand im schubförmigen Verlauf ist, wie lange braucht es, um von null, also keinen Beschwerden, weder objektiv noch subjektiv, zu einem doch Behinderungsgrad zu kommen, der substanziell ist, das heißt schon mit Beeinträchtigung des Gehvermögens. Und im schubförmigen Verlauf kann das variieren von einem Jahr bis zu 30 Jahren. Also das heißt, diese Phase ist extrem heterogen. Aber wenn der bestimmte Rubikon überschritten wird, und das ist ganz besonders in der progredienten Phase der Erkrankung, dann läuft es ziemlich uniform ab. Und das sehen Sie hier, also ab diesem EDSS Behinderungsgrad 4 bis zu einem nächsten substanziellen Behinderungsgrad, nämlich EDSS 7, das ist dann schon der Verlust der Gehfähigkeit, sehen Sie, dass das uniform eigentlich bei allen, egal wie lange diese schubförmige Phase vorher verlaufen ist. Und das sagt uns sehr wohl auch konzeptuell wichtige Erkenntnisse, auch therapeutische Notwendigkeiten, auf das komme ich dann noch zu sprechen. Was hat das für Konsequenzen? Natürlich nicht nur physische Konsequenzen für die Betroffenen, sondern es hat natürlich auch psychische Konsequenzen und insbesondere natürlich auch die Lebensqualität der Betroffenen einschränkend, was jetzt, glaube ich, nicht ganz verwunderlich ist, und dass natürlich mit dem Behinderungsgrad auch die Reduktion des Ausmaßes der Lebensqualität verbunden ist. Ein kleines Detail, und Neurologinnen und Neurologen haben ein bisschen einen Hang zum Anachasmus, also zu detaillierten Aspekten. Ein kleiner Teil ist sozusagen diese Minusskalierung hier am Ende. Und was sagt uns die? Es gibt ja keine Minuslebensqualität, aber die sagt aus, dass diese Patientinnen, die das angegeben haben, lieber tot als in diesem Behinderungsgrad sein würden. Also das ist schon natürlich deprimierend auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es auch ein Auftrag zu versuchen, bestmöglich, und wie gesagt, das wird sich im Laufe des heutigen Abends, glaube ich, klar machen, bestmöglich diese Situationen für individuelle Betroffene zu verhindern. Ein anderer Aspekt, der gar nicht so sehr an das Ende eines Lebens mit MS, mit starker Behinderung geknüpft ist, ist die Arbeitsfähigkeit. Und das ist eine doch immerhin aus Österreich stammende oder zumindest auch mit österreichischen Daten untersuchte Ausmaß der Arbeitsfähigkeit bei Patientinnen und Patienten mit der Diagnose MS. Und jetzt werden Sie sagen, na, ich glaube, wenn jemand mehr behindert ist, dann wird auch das mit der Arbeitsfähigkeit möglicherweise langsam, aber sicher hinuntergehen. Aber hier das Erstaunliche ist, dass schon 50% der Patientinnen und Patienten, die einen Behinderungsgrad von 3 haben, also 3 ist fast, ich will nicht sagen nicht merkbar, aber ist noch nicht wirklich behindernd, es bestehen Symptome dauerhaft, aber sicher nicht behindernd. Das heißt, 50% haben bereits mit einem Behinderungsgrad, der eigentlich nicht gegen die Arbeitsfähigkeit sprechen würde, aber bereits keine Arbeit. Also das sind Zahlen, die auch Ökonomen, Gesundheitsökonomen natürlich sehr besonders aufschreckt und uns sowieso schon länger. Und das, was das Ganze dann natürlich in Zahlen gegossen, beziehungsweise eigentlich in Euro gegossen, bedeutet ist, dass in den frühen Phasen, wann eben die Behinderung relativ gering ausgeprägt ist oder gar fehlend ist, dass da die Krankheitskosten pro Jahr, pro Patientin oder Patient in erster Linie getrieben sind durch die Medikamente, die zur Verfügung stehen, aber in etwa ungefähr 30.000 Euro pro Patient pro Jahr ausmachen. Mit Zunahme der Erkrankungsbehinderung durch die Erkrankung eben und natürlich auch dem Einsatz vieler indirekter Kosten, das geht auch bis zu intangiblen Kosten, Verlust der Arbeitsfähigkeit, Hilfsmittel, die benötigt werden, etc., etc., aber definitiv mit Reduktion natürlich der Medikamentenkosten, steigen aber trotzdem die jährlichen Kosten pro Patientin, pro Patient auf über 80.000. Also wenn jemand von MS nichts versteht, dann versteht er zumindest etwas, das zwischen 30.000 und 80.000 ein wesentlicher Unterschied ist. Und auch das ein zusätzlicher Grund ist, um möglichst zu verhindern, dass Patienten von einem Status der wenig bis gar keinen Beeinträchtigung in eine Situation der zunehmenden Beeinträchtigung kommen. Nun, wenn man sich fragt, wo kommt denn MS am häufigsten vor, dann wird Ihnen das vielleicht aus irgendeinem früheren Vortrag oder auch dem Studium selbst noch irgendwie in Erinnerung sein, dass es ein gewisses geografisches Gefälle gibt. Und das ist also an dieser Landkarte schön zu sehen. Es gibt also ein eindeutiges Nord-Süd-Gefälle. Nun, wenn es ein Nord-Süd-Gefälle dieser Art gibt, das in Zusammenhang mit der Häufigkeit von Multipler Sklerose oder auch jeder anderen Erkrankung steht, dann gibt es immer zwei Überlegungen. Das eine ist, es ist der Feind von außen, also irgendein exogener Faktor, ein Erreger oder irgendein anderer exogener Faktor, der dafür schuld ist, der halt im Norden häufiger vorkommt als im Süden. Oder, wenn das nicht der Fall ist, dann ist es halt die Genetik, weil offensichtlich auch der genetische Hintergrund der Bevölkerungen der nördlichen gegenüber der südlichen Hemisphäre unterschiedlich. Nun zur Genetik nur kurz zwei Worte, um klarzumachen, dass MS keine genetisch bedingte Erkrankung ist. Also es gehört nicht zu diesen rare oder nearly rare neurological disorders, die genetisch bedingt sind. Selbst bei eineigen Zwillingen besteht also maximal ein Risiko von 30%. Also das heißt, das sehen Sie hier ganz oben an dieser Grafik und das geht bis in die eben zu quasi null Risiko in der allgemeinen Bevölkerung. Und das heißt also, das ist zumindest ein Hinweis, dass selbst die familiäre Formen nicht einen substanziellen klinisch bedeutsamen Threshold übersteigen. Wenn man sich jetzt fragt, na gut, wir haben eine Autoimmunerkrankung, da spielen viele Dinge eine Rolle, was könnten die alle sein, dann sehen Sie das hier schön auf diesem etwas verwirrenden Bild, wobei das nur auf den ersten Blick verwirrend ist, weil Sie sehen da verschiedenste Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel Lupus, Rheumatoid Arthritis, Typ 1 Diabetes und auch MS. Und es ist jetzt nicht ganz verwunderlich, dass es da gewisse Überkreuzungen gibt im Zuge der autoimmunen Inflammation, die natürlich vielleicht mit dem einen oder anderen MHC2-Gen irgendwie verbunden sind. Und wenn man sich jetzt fragt, gibt es jetzt Suszeptibilität, also das heißt zu einer bestimmten Bereitschaft, entweder MS zu erkranken oder auch einen bestimmten Verlauf zu determinieren oder auch eine bestimmte Therapie besser oder schlechter zu vertragen, beziehungsweise auch das Ansprechen der Therapie, gibt es genetische Faktoren, dann muss man sagen, es gibt eigentlich relativ wenig und die sind eigentlich nicht besonders klinisch bedeutsam. Das heißt, es gibt einen gewissen HLA-Typus, zumindest bei Kaukasien, der mit einem signifikanten, aber wahrscheinlich klinisch nicht relevanten Risiko verbunden ist und es gibt bei einer Therapie einen Ausschluss von Personen oder Individuen, die einen bestimmten Genotyp in diesem CYP2-Gen tragen, weil das damit auch die Wirkung des jeweiligen Medikamentes verringern könnte. Also das heißt, wir sind nicht mit einer genetisch bedingten Erkrankung konfrontiert. Wie gesagt, die zweite Variante ist exogener Faktor und davon gibt es natürlich einen ganzen Haufen, die proponiert wurden und überlegt wurden und auch letztlich untersucht wurden über die fast letzten 100 Jahre. Und das hat natürlich zu tun mit Dingen wie Sonnenexposition, / Vitamin D, insbesondere aber auch mit infektiösen Agenzien, irgendwelche Viren, Bakterien bis zu allen möglichen Würmern. Und da muss man einfach sagen, dass bis auf eine sehr rezente Arbeit, die einen Zusammenhang mit dem schon länger vermuteten Epstein-Barr-Virus nicht direkt als viral bedingt, aber vielleicht in der autoimmunen Disposition und Weitertreibung der Entzündung bei Multiple Sklerose eine Rolle spielen, hat sich aber kein einziges infektiöses Agens als MS-relevant herausgestellt. Also das heißt, MS ist auch keine Infektionskrankheit. Warum ich das sage, ist, weil halt immer wieder auch noch die Sichtweise besteht, dass das was Infektiöses ist und man muss vorsichtig sein, einer MS-Patientin, einem MS-Patienten die Hand zu geben oder zum Beispiel auch oder sie vom Blutspenden auszuschließen. Das, was am wahrscheinlichsten ist, dass gewisse Risikofaktoren, man kann sich dann aussuchen, welche man aus dieser Gruppe hernimmt, aber möglicherweise halt über epigenetische Faktoren, die uns halt von Kleinkind auf in unserer Entwicklung unseres insbesondere auch Immunsystems begleiten, dass das in dem Zusammenhang und da modulierend besteht. Und da gibt es zumindest einen Risikofaktor und das ist das Rauchen. Und das hat nichts damit zu tun, dass also 18-Jährige schon so chronische Raucher sind, dass sie eine chronische Bronchitis haben und deswegen proinflammatorische Substanzen freisetzen, die wiederum die MS anheizen. Das ist irgendwie sehr unlogisch und auch unwahrscheinlich, sondern die Frage ist, wie kann das Rauchen wirklich beitragen? Und das wird wahrscheinlich über epigenetische Faktoren funktionieren. Tatsache ist, egal ob man bestimmte Verläufe der Multiplen Sklerose anschaut, Rauchen ist immer ein sehr geringer, aber doch bestehender Risikofaktor und die Bedeutung liegt nicht im Ausmaß des Rauchens als Risikofaktor, sondern die Bedeutung liegt in der Modifizierbarkeit. Und jeder Patient, jede Patientin kann sich also aussuchen, ob sie also weiter rauchen wollen oder nicht. Kurz ein Wort zum Vitamin D, einfach deswegen, weil das ist eine gewisse Hype, nicht nur für MS, sondern für viele neurologische Erkrankungen. Ich zeige Ihnen hier eine Grafik, die ist eine Zusammenfassung von über 1600 im PubMed erschienenen Publikationen zu verschiedensten Aspekten eines Zusammenhangs Vitamin D und Multiple Sklerose, von möglicherweise pathogenetischem Zusammenhang, Krankheitsprogressionstreiber bis zu Aspekten der Therapie, Supplementierung oder auch Add-on-Therapie. Tatsache ist, und das muss man zum jetzigen Zeitpunkt festhalten, dass es keine Evidenz für einen kausalen Zusammenhang zwischen MS und Vitamin D bzw. Vitamin D-Defizienz gibt und deswegen auch keine rationale für eine supplementierende Gabe von Vitamin D bei MS-Patienten. Ausnahme, aber das gilt so wie in der generellen Bevölkerung, sind jene, die einen relativ oder absoluten Vitamin-D-Mangel haben. Und die haben sich natürlich irgendwie herauskristallisiert und zu gewissen Aha-Erlebnissen geführt. Also da macht es natürlich einen Sinn, auch das Vitamin-D kontrolliert zu geben. Aber irgendwelche so Irrsinnigkeiten wie Megadosen, wie im sogenannten Coimbra-Protokoll, sind eher dazu neigend, dass sie auch zu erheblichen Nebenwirkungen inklusive Niereninsuffizienz führen können. Nun kommen wir noch einmal zurück zu diesem Schema des klinischen Verlaufes. Ich habe es Ihnen dargestellt und Sie sehen drunter dazu korrelierend beispielhaft MRT-Bilder, die also einerseits das Ausmaß der Entzündung bzw. die Aktivität der Entzündung hier über die Kontrastmittel ansprechen, die Läsion und dann in weiterer Folge Akkumulation beziehungsweise Konfluenz dieser Entzündungsveränderungen in der primär weißen Substanz, aber es ist auch die graue Substanz betroffen, die dann letztlich auch zu einer Atrophie führt. Und die Frage ist, wie passt das zusammen und wie kommt es dazu? Also es hat sich seit den Erstbeschreibungen der Multiple Sklerose vor, jetzt bald 200 Jahren, hat sich eigentlich nichts Substanzielles geändert in der neuropathologischen Beschreibung. Es ist dem dominiert, und das ist ja schon mehrfach vorgekommen, die Entzündung, die hier dargestellt ist als Makrophage. Dann kommt es zu einer Demyelinisierung, das sehen Sie hier an diesem Axon, wo hier die Myelinscheide zu sehen ist und auch sehr deutlich mit freiem Auge anhand dieses elektronenmikroskopischen Bildes, dass hier eine Demyelinisierung stattgefunden hat. Und das heißt, wenn jetzt da das Axon nackt und vulnerabel da liegt, dann ist es natürlich irgendwie einem Risiko für weitere Entzündungs Einflüsse oder auch andere Stoffe, die von der Makrophagen oder Entzündungszellen ausgeschüttet werden und das Axon letztlich zerstören, mit der Folge, dass es zu einer astroglialen Narbe kommt, die hier dargestellt ist als A und auch namensgebend für die Erkrankung Multiple Sklerosen. Die gute Nachricht ist, es gibt aber auch einen sozusagen Exit-Weg und das ist die Remyelinisierung, die man hier sehen kann. Die Myelinscheide kann sich nachbilden, also das vor langer Zeit bestehende Dogma, es gibt keine Regeneration im zentralen Nervensystem, stimmt Gott sei Dank nicht, sonst wären wir alle schon seit vielen tausenden Jahren ausgestorben. Aber auch bei MS gibt es eine endogene Reparaturmechanismen. Das heißt, hier bildet sich eigentlich alles ab, was mit Multipler Sklerose vom klinischen Aspekt bis zum therapeutischen Aspekt eigentlich sich widerspiegelt. Das heißt, Entzündung, primär Entzündung, führt zu axonalen Schaden über Demyelinisierung. Und es gibt eben therapeutisch natürlich zu verhindern, dass die Entzündung sich weiter ausbreitet, zur Demyelinisierung und axonalen Schaden führt. Und das ist sozusagen das therapeutische primäre Konzept. Und so sind auch unsere Therapien angelegt, wobei, und das ist ganz wichtig, auch fürs Verständnis der Wirkweise dieser Medikamente, an dieser Grafik sehen Sie bestimmte neuropathogenetische Überlegungen, wie es eben über die Entzündung zum neuroaxonalen Schaden kommt. Und Sie sehen, dass da die Entzündung ein ganz kleines Rechteckerl ausmacht und der Rest sind verschiedenste neurodegenerative Aspekte. Und die derzeit zugelassenen Therapien sind alle über verschiedenste Mechanismen, aber sind alle ausgerichtet antiinflammatorisch, also Verhinderung der Entzündung, während hingegen die Verhinderung des axonalen Schadens nur über das Hintertürtel Entzündungshemmung funktioniert, aber nicht aktiv sozusagen protektiv für Neurone, Axone sind oder gar sogar remyelinisierend wirken, sondern das ist etwas, was uns erst in Zukunft hoffentlich bevorstehen wird. Das heißt, das Therapiekonzept, und dann sind wir jetzt wieder bei diesem, und Sie haben vielleicht schon einen gewissen Wiedererkennungswert, ist ganz klar, dass das derzeitige therapeutische Fenster basierend auf der klinischen Phänotyp von Betroffenen, aber auch den bildgebenden Hinweisen, aber auch natürlich der Pathogenese ausschließlich einmal in diesem schubförmigen Verlauf ist. Und das führt zu einem sehr klaren, aus der Neuropathologie, aus der Immunpathogenese abgeleiteten Dogma, nämlich die Frage, wie viel Krankheitsaktivität akzeptiert man als Behandler, aber in allererster Linie natürlich als Betroffene oder als Betroffene, dann kann man das nur mit einem Wort oder in dem Fall drei Wörtern sagen, nämlich mit Null. Und das ist etwas, was zumindest sich über die letzten Jahre als sehr eindrückliches und letztlich aber auch durch alle möglichen Evidenzen supportiertes Dogma entwickelt hat. Und damit werde ich hier mit meinem Vortrag beenden.